Jesus, wir möchten dir danken, dass wir diese Wahrheit, die wir gerade gesungen haben, auch selber erleben dürfen. Eine kurze Berührung, wir kennen diese Geschichte, hat dazu geführt, dass ein ganzes Leben verändert worden ist. Und genau das ist, was wir vielleicht auch in unserem Leben erlebt haben. Und wir kommen hier zusammen in deinem Namen, um auch diese Berührung, die wollen wir immer wieder erfahren und wir wollen auch dich berühren. Und wir danken dir, dass dieser Zugang frei ist. Wir danken dir, dass der Weg frei ist hinein in das Allerheiligste, dass der Weg frei ist zum Herz des Vaters. Danke, dass du der Weg bist, Jesus. Und das gilt für alle Menschen. Und so danken wir dir, dass wir diese Wahrheiten singen dürfen, aussprechen dürfen und auch aus dieser Kraft, aus diesen Berührungen leben dürfen. Danke, dass wir in Beziehung treten dürfen mit dir. Bitten dich, Herr, dass du uns ermutigst, Trost bist, aber auch herausforderst. Wir kommen aus einer Woche voller Geschäftigkeit oder auch von dieser tollen Freizeit, Herr, wo wir Gemeinschaft erleben durften, wo wir sehen konnten, Herr, was möglich ist, was an Veränderung möglich ist, wenn du im Zentrum bist. Und das lass uns auch in den Alltag hinein übertragen, bei den Herausforderungen des Lebens, in denen wir stehen. Wir brauchen dich und bitten dich um deinen Segen, auch jetzt für die Worte, die jetzt kommen. Amen. Ihr Lieben, gestern saß ich beim Mittagessen ja mit Sven und irgendwie kamen wir auf die Überlegung beziehungsweise auf den Gedanken, was machst du denn heute Vormittag? Ich sage nichts. Und mein Freund Jinka sagte zu mir noch, Mensch Johannes, was machen wir denn am Sonntag? Wir sollten doch irgendwie predigen und vielleicht findet sich was. Und dann griff Detlef Pieper zum Telefon, rief bei Matthias Pache an und Jinka war versorgt. Sven sitzt neben mir, guckt mich an, willst du zu uns kommen? Ich sage, klar, jetzt stehe ich hier. So kann das manchmal gehen. Also keine Berührung war das, ne? Aber es war einfach nur. Und ich danke nochmal auch für das Vertrauen, auch Sven nochmal. Das ist ein Abenteuer, in was wir hier reingegangen sind, als das vor 2 Jahren in Bremen begann. Und es ist einfach etwas, wo wir den Eindruck haben, es ist ein Momentum in Deutschland, in Europa und wir sind in einer großen Geschichte drin. Du musst niemand mehr auf der Straße erklären, dass die Zeiten, in die wir leben, ungewiss sind. Das muss man nicht mehr erklären. Das war vor 10, 15 Jahren noch etwas anders. Mittlerweile sagt jeder, mal sehen, wohin die Reise geht. Und wir als Christen, und als Christ lebt sich eigentlich recht unbeschwert eigentlich, weil wir wissen, wohin unsere Reise geht, unsere persönliche Reise. Und das ist etwas, ihr Lieben, das ist ein großer Segen. Und wenn du als Christ unterwegs bist und hier in diese Gemeinde kommst, bist du nochmal doppelt gesegnet, weil hier gibt es nicht nur Kaffee und Tee und Wasser, sondern hier gibt es auch gute Worte, die das Herz berühren und uns neu ausrichten und wir können auftanken und wieder mit Schwung weiter durch die Woche gehen. Das haben viele, viele, viele Menschen überhaupt nicht. Sondern man muss kämpfen. Und man muss mit den Unwegsamkeiten des Lebens klarkommen. Man muss einfach Glück haben. Die meisten Menschen in unserem Land hoffen, dass sie einfach Glück haben. Gestern ging ich aus dem Hotel raus, in dem wir jetzt gerade wohnen als Team. War ein Bildschirm und dann sah ich gerade, wie irgendjemand so einen Bungee-Sprung mache und ich ging raus und guckte so einfach, wie das so sich vollzog und plötzlich riss das Seil. Oh, ich bin stehen geblieben. Oh, da hat Pech gehabt. Ich weiß nicht, ob du schon mal Bungee-Jumping gemacht hast, aber normalerweise reißt das Seil eigentlich nicht. Ne? Da war gerade die Kamera dabei und das Seil war gerissen. Die Person war tot. Wir hoffen, dass wir Glück haben im Leben. Das hoffen die meisten Menschen. Und das Glück, das wirkliche Glück, ist das, dass wir bei Gott ankommen können, dass wir mit Gott, mit dem allmächtigen Gott in Beziehung treten können, in Jesus Christus. Und ich habe hier euer Kreuz bewundert und fand das richtig irgendwie stylisch, so passend hier zum Ambiente. So. Ich weiß nicht, wer das gebastelt hat. Das ist, war wohl kaum die Jungschar oder so, oder die Pfadfinder. Aber es sieht richtig gut aus, finde ich. Und es ist nicht das altraue Kreuz, gibt es auch so einen alten Song. Ne? Also hier kannst du nicht so einen Splitter irgendwo reinholen, aber es ist auch etwas, es ist so ein bisschen unbequem, es ist nicht so kuschelig, ne? Es ist nicht so was, was man sich an den Hals hängt oder irgendwie ans Ohr hängt. Ne? Aber das ist das Zentrum. Warum haben wir ein Kreuz hier? Weil es das Zentrum der guten Nachricht ist. Und wenn heute das Thema heißt die Kraft des Evangeliums, dann ist das etwas, wo wir manchmal vielleicht auch fragen, ja, wo ist denn hier diese Kraft? Wo ist denn diese Kraft? Und stimmt das wirklich? Oder ist das nur der Anfang einer Reise? Und wenn wir das Wort Evangelium auseinanderknüpfen würden, das heißt ja ganz einfach gesagt jetzt mal die gute Nachricht, das ist also eine gute Nachricht, eine mutmachende Nachricht, eine Nachricht der frohen Botschaft. Das hören wir in wenigen Wochen, ist Weihnachten, ich muss es einfach sagen, ne? Der Weihnachtsstress beginnt, aber in wenigen Wochen werden wir das wieder hören. Gute Nachricht, euch ist heute der Heiland geboren, freut euch, ne? Und da sind die Engel und die machen Lobpreis, ne, so, und hüpfen, so wie eben hier, wir das hier so live erleben konnten. Gute Nachricht, der Erlöser, der Retter ist gekommen. Und das werden wir Weihnachten wieder feiern. So. Und jetzt ist aber die Frage, wie transportieren wir diese gute Nachricht weiter? Und ich habe hier einen Abschnitt aus der Bibel mitgebracht, Römer 1, da schreibt also Paulus nun, an die Christen in Rom. Und Paulus war nun jemand, der wirklich unterwegs war. Ich lese in meiner Bibel, lese gerade die Apostelgeschichte so durch. Und wenn du die einmal anfängst, dann, ich sag mal, frisst du einfach den Text und denkst, oh Mann, so spannend. Das ist einfach so. Und immer wieder kommen diese Worte vor und sie predigten das Evangelium da und sie gingen weiter und sie predigten das Evangelium da und das Evangelium da. Und dann kam diese Reaktion, dann kam diese Reaktion, wieder das Evangelium, wieder das Evangelium. Und ich habe einfach mir, also ich habe so ein Buntstift dabei und da schreibe ich immer, streiche ich mir immer Evangelium an. Evangelium, Evangelium, Evangelium. Und dann denke ich manchmal, wie haben die das gemacht eigentlich damals? Wo sind die hingegangen? Gut, bei Paulus weiß man, fing an in der Synagoge, dann hat er erstmal den Juden erklärt, dass Jesus der Messias ist, dann gab es Stress. So. Dann ging er erstmal woanders hin und dann kamen andere, sind ihm gefolgt und so weiter, so ging das ja weiter. Dann hat er Schläge gekriegt, dann wurde er gesteinigt, er hat spannende Sachen erlebt und hat nicht aufgehört, von diesem Evangelium öffentlich zu sprechen. Und schreibt dann den Römern diesen bekannten Satz: Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Zunächst für die Juden, gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Was sagt Paulus hier am Anfang? Ich schäme mich nicht. Was war das Problem schon immer gewesen? Warum schreibt er das den ersten Christen in Rom? Weil wir als Menschen, wir haben Menschenfurcht. Es fällt uns nicht leicht, was zu erzählen, sondern wir behalten das dann eher für uns. Aber Paulus macht hier Mut. Er sagt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen, ohne mich zu schämen, dass Jesus der Retter ist. Nun, natürlich muss man jetzt fragen, was ist denn das Evangelium? Und auch da habe ich nochmal hier dankbarerweise durch moderne Technik dargestellt, Titus 3, da steht das so ganz kompakt. Ich habe mir das in meiner Bibel, habe ich das einfach so angestrichen und habe mir einfach daneben geschrieben, Evangelium. So, nicht weil ich nicht weiß, was es ist, aber ich finde es einfach cool, dass wenn man mal in ein auch theologisches Gespräch kommt, man sagen kann, du pass mal auf, in meiner Bibel, wenn ich dir mal sagen soll, was ist das Evangelium, ich kann das mal eben vorlesen. Das sind hier drei Verse und wir lesen das. Da heißt es in Titus 3, doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt also, entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Also, Wenn du eine Bibel zu Hause hast, guck da rein, Titus 3, liest das nochmal durch. Wenn wir Menschen, die ohne Gott in einen Bezug sind zu Gott stehen, was erklären wollen, was unser Glaube ausmacht, dann haben wir hier eine gute Vorlage, das zu tun. Paulus ermutigt die ersten Christen und sagt, ihr Lieben, also das Evangelium hat Kraft. Meine Frage ist, und das, was ich entdecke, wenn ich so durch Gemeinden jetzt komme, und mittlerweile komme ich jetzt in viele Gemeinden, auch in andere Städten, ich weiß, dass das viele aus unserer frommen Fraktion glauben, aber es hat keinen Einfluss mehr auf unser Leben, wenn wir wirklich glauben, dass Jesus der Weg ist, wie Menschen Rettung finden, dass Jesus derjenige ist, der Schuld vergibt, dass wir nur unser Vertrauen auf ihn setzen müssen und dass dann Rettung erfolgt. Glauben wir das? Wenn wir das glauben, leben wir doch danach? Das ist meine Frage. Also es gibt so einen Kunstgriff, also, oder einen Begriff, das ist die Frage nach Evangelical Theology und Evangelical Behavior. Und ich habe alle Formen von Evangelisation, die meisten Formen kennengelernt und selber durchgeführt. Veranstaltungsmäßig, im persönlichen Bereich. Und das Interessante bei The Turning ist, dass es sozusagen Christen, den Normalchristen, also der kommt, vielleicht hier in der Gemeinde auch mitarbeitet, und sagt, okay, ich weiß, wo ich hingehöre, ich setze mich ein, ich bin gläubiger Christ, befähigt und wieder ins Bewusstsein führt, dass es eigentlich auch darum geht, das weiterzusagen. Jesus sagt, in Markus 16 steht das nochmal sehr dezidiert, am Ende, ähnlich der Missionsbefehl ist in Matthäus 28, aber in Markus 16 heißt es eben nochmal so, verkündet das Evangelium allen Menschen. Wen meint er damit? Und ich empfinde, dass wir diesen Job immer den Pastoren und Pastoren oder der Gemeindeleitung überlassen. Und man sitzt eher in der Gemeinde so und sagt, wird mal wieder Zeit, dass wir mal wieder eine missionarische Aktion machen. Wann kommen die mal wieder endlich darauf und ne? So. Aber dass sozusagen der Ball in unserem Feld liegt, das sind wir nicht mehr trainiert. Sondern wir laden zu Veranstaltungen ein, was super ist. Und wir freuen uns, wenn der Nachbar oder der Arbeitskollege, und wenn du den Mut hast, das schon mal zu tun, bist du schon richtig vorne dabei. Du musst natürlich auch eine Veranstaltung finden, wohin kann man jemanden einladen. Das ist gar nicht so einfach. Also gerade im landeskirchlichen Kontext ist es sauschwer, weil das sind Gottesdienste und Veranstaltungsformen aus Hunderten von Jahren von früher. Die haben mit der Realität von kirchenfernen Menschen überhaupt nichts mehr zu tun. Und ich frage mich, oder wenn wir das glauben, dass Jesus die Hoffnung der Welt ist, oder auch die Hoffnung für Hamburg oder die Hoffnung in deinem Stadtteil oder die Hoffnung für unser Land. Dann frage ich mich, wenn wir das glauben, haben wir nicht eine innere Unruhe irgendwo, dass wir denken, man müsste ja eigentlich und ich müsste eigentlich. Also mir geht das so. Mir geht das immer wieder so, dass man denkt, Mensch, wie kann man? Und das sind natürlich dann Überlegungen, wo du dann in die Bibel reinguckst und denkst, nein, in der Bibel, da war das auch irgendwie anders. So. Aber warum fällt es eigentlich so schwer? Warum empfinden wir das als, das ist nicht so mein Ding, sagen wir. Also zu sagen, also als ich auch in Bremen dann anfing, das mit vorzubereiten und so mich durch die Gemeinden predigte und sagte, hey, wir würden eine evangelistische Aktion machen, sagten viele, oh ja, gut, welcher Evangelist kommt denn? Ich sage, du kommst. Wie jetzt? Ich sage, du bist der Evangelist. Hä? So, du sitzt nicht nur in der Reihe und machst so oder so oder so. Oh, war nicht schlecht. Ne? Die Kekse waren ein bisschen blöd. Ne? So. Sondern wir spielen die Ball in unser Feld. Und dann kommt das P in den Augen. Die denken, oh, nee, das ist nichts für mich. Ich gehe lieber beten. Ich sage, nichts beten. Beten können wir alle. Da gehst du auf die Straße und betest. Das machst du von ganz alleine. Wir haben mega Schiss, auf die Straße zu gehen. Und nur weil ich jetzt hier zu Besuch bin, sag ich mal, und ihr denkt, ja, der macht das sowieso. Ich werde viel lieber jetzt zu Hause sein. Jetzt fängt bei uns der zweite Gottesdienst in der Matthäusgemeinde an. Mach schön Lobpreis, weißt du, und setze mich um 13.30 Uhr mit meiner Frau auf die Couch und sage, Mensch, was ist das, ein schöner Sonntag? Komm, wir gehen auf die Terrasse und legen uns in die Sonne. Das wäre mein Favorit. Aber wir leben in einem größeren Bild. Wir sehen das Reich Gottes. Und als die Jünger unterwegs waren mit Jesus, da haben die gedacht, ey, jetzt kommt der Paukenschlag. Alter, jetzt kämpfen wir los. Hier, wir haben schon Schwerter besorgt. Und dann reitet Jesus auf einem Esel durch die Stadt. Mit einem Esel, ach, und dann noch so ein kleiner. Mann, man muss hier mit Pferden und mit Rüstung und mit Fahnen und Trompeten. Na, mit einem Esel macht er das. Also Jesus hat es immer anders gemacht, als wir das denken. Fand ich auch interessant. Ich dachte, ey, das Reich Gottes breitet sich aus, aber immer anders, als wir das machen würden. Ich hätte schon längst eine Push-Nachricht in alle Smartphones. Jede Stunde würde ich was schicken oder irgendwas an den Himmel zeichnen. So würde ich das machen, wenn ich Gott wäre. Bin ich aber nicht. Gott macht es anders. Ich wäre schon viel ungeduldiger. Der Mann, wann kommt das denn endlich? Come on, jetzt mach mal los hier. Er macht es anders. Gott hat Zeit, er hat Geduld. Er geht mit jedem Menschen seine Geschichte. Und als wir dann in Bremen zum Beispiel auf die Straße gingen, mit Zittern und Zagen, wir haben Leute gehabt, die haben auf halbem Weg sind die umgekehrt, haben gesagt, ich habe mich nicht getraut. Ich bin mit dem Fahrrad gekommen. Ich dachte, das schaffe ich nicht. Umgekehrt wieder nach Hause gefahren. Er ist beim dritten Anlauf gekommen dann zum Training. Und auf einmal erlebt, krass, auf Menschen getroffen, die auf der Suche waren nach Gott. Kannst du dir vorstellen, dass Leute hier in Hamburg sind und auf der Suche nach Gott sind und du begegnest ihnen und sagst, du, den kenne ich. Ich helfe dir weiter. Er liebt dich, hat einen guten Plan für dein Leben. Das können wir uns nicht vorstellen, weil wir immer denken, die wollen das ja nicht. Und es gibt genug Leute, die wollen das nicht. Und wir haben genug Leute, wir haben mit 10.000 Leuten auf der Straße gesprochen in Bremen. Über 10.000 Leute haben wir angesprochen. Und da war eine Menge dabei. Du hast das Gefühl, als wenn du ein rechts und links in die Fresse kriegst. Oder auch die sagen, brauche ich nicht, will ich nicht. Will. Okay. Aber wir haben eine Menge erlebt, wo Leute gesagt haben, ey, ich habe auf euch gewartet. Ich weiß auch nicht, warum ich auf dieser Brücke hier gerade stehe, aber ich habe so viele Fragen. Oder wenn wir Gebet angeboten haben, die Leute haben, ja, kannst für mich beten, ja. Wir haben für über 2.000 Leute gebetet. Wir sind mit 500 Christen auf die Straße gegangen. Ich war fertig, weil ich dachte, 500 Christen, hättest du mir das vorher gesagt, hätte ich dir 10.000 Euro gegeben, hätte ich gesagt, wenn das mal passieren würde. Und da denkst du, welche Kraft hat das Evangelium? Was trauen wir dem Evangelium zu? Und wenn wir uns nicht bewegen, machen wir Gott klein. Versteht ihr? Weil wir denken, wenn ich das jetzt sage, was wird er sagen, was wird er denken? Gott geht ja seine Geschichte, nicht du gehst die Geschichte mit dieser Person, sondern Gott geht diese Geschichte weiter mit deinem Nachbarn, mit deinem Kollegen. Und weißt du, die Schmerzen, die diese Menschen innerlich haben und Nicht-Christen und Christen werden todkrank oder haben Sorgen oder Nöte. Und wenn du schon deine Nöte, die du hast, dir vorstellst, dass dein Kollege Ähnliches erlebt, aber nicht beten kann und du kannst beten, da geht es ihm noch schlimmer als dir. Und deswegen komm doch an seine Seite und sag, hey, ich bin Christ, kann ich für dich beten? Er wird dich nicht schlagen und er wird dich auch nicht denunzieren können zur Geheimpolizei. So weit sind wir hier nicht. Sondern er wird höchstens sagen, ist nicht mein Ding. Das ist alles. Und dann sagst du, na gut, okay. Und dann betest du trotzdem für ihn im Stillen halt. Versteht ihr? Wir müssen als Christen die unsichtbaren Dimensionen mit ins mitsehen. Wenn du das nicht tust, wenn du nur auf das tust, was um dich rum, was du gerade so erspürst, und dann lebst du dein Leben als Christ, Hauptsache ich mache nichts Falsches und ich bin hier nett und lege meinen Hunderter hier jeden Sonntag in die Kollekte und arbeite noch ein bisschen mit. Wenn das alles wäre, dann ist das ein besserer Kaninchenzüchterverein. Wir müssen und wir haben diesen Blick, diese Dimension. Und Paulus zieht die immer wieder auf, wenn wir in die Bibel reinschauen. Er zieht diese Dimension auf, die unsichtbare Dimension, dass Gott etwas vorhat mit Menschen und dass es eine Entscheidung zu treffen gibt. Und dann denkst du dir, ich sag dir, wenn du auf der Straße Leuten das erklärst und wie wir das machen, das erklären wir. Und wir haben so ein Skript, da steht alles drauf, das kannst du alles ablesen. Du musst nichts auswendig lernen, außer dass du sagst, hallo, schön, ist das nicht ein herrliches Wetter heute? Zwei gute Nachrichten und diesen Satz, Gott liebt dich, hat einen wunderbaren Plan. Ist sozusagen der Starttorpedo. So, und den platzierst du. Gott liebt dich, hat einen guten Plan für dein Leben. Und dann sagen die viele, nein, brauche ich nicht, will ich nicht, auch keine Zeit. Und du denkst, oh, okay, Entschuldigung, ich will sie auch nicht stören. Weil wir sind ja so, ne? Wir wollen ja niemanden zu nahe treten. Und dann ich dachte erst noch, in England, da geht das so. Aber die sagen, Johannes, wir Engländer, wir sind ja noch bekloppter als ihr Deutschen. Wir sind ja super polite. Political correctness ist ein Wort, was wir erfunden haben. Aber wir erleben, dass Menschen Hunger haben nach wahrem Leben. Und dann kannst du diesen Satz sagen, Gott liebt dich, hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Den kannst du über den Gartenzaun sagen, den kannst du bei Lidl oder bei Rewe und der funktioniert bei Real. Aber du kannst ihn auch Leuten sagen, die da am Herzen liegen und sagst, und ich bete für dich. Und du machst damit ein Fenster auf, durch das Gott reingreifen kann. Und der Heilige Geist, der ist wichtig. Das kommt dir in dem Text auch vor. Gottes Geist füllt uns, muss uns auffüllen. Und das sage ich jedes Mal auch im Training, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Heiliger Geist und Kraft, ein Zeuge zu sein, gehen zusammen. Der Heilige Geist löscht allerdings nicht die Furcht aus, die Menschenfurcht. Und es gibt drei große Hinderungsgründe, warum wir nicht evangelisieren. Das eine ist ein Kampf. Also wenn du darauf wartest, ich warte, bis ich Lust kriege, dabei zu sein. Okay, dann komme ich 2025 nochmal vorbei und frage dich, wie sieht's aus? Also es wird so nicht sein, sondern wir müssen uns entscheiden. Es ist eine unsichtbare Dimension, in der wir stehen. Wir als Christen sind herausgefordert. Glaub doch nicht, dass wenn wir hier The Turning in Hamburg anschieben, dass in der unsichtbaren Welt die so da sitzen und denken, interessiert uns nicht. Ich weiß ganz genau, wenn ich sowas anschiebe, was mir und meiner Familie passiert und dass wir unter Feuer kommen und dass die Temperatur hochgeht. Und wenn du denkst, ach, ich mach das mal, es ist ja nett, mal auf die Straße zu gehen, da wirst du einen Arsch voll kriegen. Wenn du da so reingehst, als, ach, das ist wie Shopping. Wir müssen die unsichtbare Welt sehen. Und wir müssen uns wappnen. Und wir brauchen Gottes Geist, weil wir Licht in die Dunkelheit bringen. Und das ist ein Kampf. Und deswegen sind viele Christen an der Stelle, sie sagen, nein, das ist auch ein zweiter Grund, sie wissen nicht genau wie. Wie soll ich das denn machen? Und da hilft uns einfach das Evangelium in der Kurzform. Mancher sagt, das Evangelium ist ja nur das ABC des Glaubens. Nein, es ist das A bis Z. Es ist das A bis Z. Nur den Saum seines Gewandes, haben wir gerade gesungen, einen Augenblick berühren. Das war nur der Moment. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Wir treffen Menschen auf der Straße, die sagen, okay, ich möchte das Übergabegebet sprechen. Und wenn das deine Theologie ist, dass du glaubst, dass wenn man Jesus in sein Leben einlädt, Vergebung erlangt, indem man sagt, bitte vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben. Amen. Und dass wenn dann, die Person auf die Straße tritt, da kommt der LKW und macht BUM. Und du sagst, oh, wo ist diese Person jetzt? Weißt du, diese Fragen kamen bei mir, wenn du auf der Straße gehst und dann betet jemand das Gebet und dann sagst du, können wir ihnen weiterhelfen? Nein, möchte ich nicht. Können wir ihre Kontaktdaten haben? Nein, ich will das nicht. Okay, gut, alles Gute, Gottes Segen. So, was ist mit dieser Person, wenn sie übermorgen den Löffel abgibt? Kein Glaubenskurs, kein Besuch in eurer schönen Gemeinde hier, kein Alpha-Kurs mehr, kein Nachfolge. War dann echt eine Frage bei mir und ich dachte, okay, ist das so einfach? Man fragt sich, ist das echt so einfach? Und wenn du in die Bibel reinguckst und siehst du diese Geschichten, wo der Typ am Kreuz neben Jesus auch sagt, ey, denk an mich, und Jesus sagt, ey, heute bist du dabei. Ist noch nicht mal getauft worden. Der konnte keinen Jüngerschaftskurs mehr machen. Der hat noch nicht einmal die Bibel gelesen. Versteht ihr? Es ist auf der einen Seite so einfach und auf der anderen Seite war es so teuer. Mancher sagt, das ist ja einfach. Das ist ja billig. Einfach nur ein bisschen glauben und dann ist das schon. Es ist für uns einfach, aber jemand hat richtig alles gegeben. Und versteht ihr, dieser Gedanke hat mich angefixt. Weißt du, da kommt ein Team, läuft über die Brücke, sieht einen Mann am Brückengeländer stehen und sie überlegen, okay, wollen wir den ansprechen? Und ja, okay, gut, ich traue mich. Sie sprechen ihn an und sie reden, Gott liebt, sie hat einen guten Plan für mich. Er sagt, Gott liebt mich? Gott liebt mich nicht. Doch, Gott liebt alle. Sie wissen nicht, wer ich bin. Sie wissen nicht, was ich getan habe. Doch, Gott vergibt alles, sagen sie. Weißt du, ich sag mal, naiv wie wir sind. Und das stimmt ja auch. Und dann sagt er, wissen Sie, ich erzähle mir, wer ich bin. Er war Fremdenlegionär. Ich habe Frauen und Kinder getötet. In Afrika. Gott liebt mich nicht. Für mich gibt es keine Vergebung. Und dann stehst du da und denkst, wo sind wir denn jetzt auf dem Zettel? Was glauben wir? Versteht ihr? Vergibt wirklich Gott jede Sünde? Versteht ihr? Und du merkst plötzlich, wie du erschüttert wirst und denkst, Mensch, und dann guckst du freiwillig in die Bibel und denkst, ey, aber hier steht es doch, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und nimmt uns mit offenen Armen an. Das ist wie der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn konnte noch nicht mal um Vergebung bitten, da hat ihn der Vater schon umarmt. Ist das nicht krass? Der konnte noch nicht mal sagen, der hat sich schon den Satz zurechtgelegt, kehrt um und der Vater sieht ihn und boom, nimmt ihn in den Arm. Und er konnte noch nicht mal sagen, hey, es tut mir leid, das hat er erst hinterher gesagt. Was für eine Power hat Liebe? Liebe ist die stärkste Waffe. Jetzt läuft doch gerade hier irgend so ein Manöver in Litauen. 40.000 Soldaten, 10.000 deutsche Soldaten oder ist gelaufen. Du denkst, oh, das ist aber eine Power, das ist aber eine Kraft. Militärische unter alle Geräte und bla 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 und blub. Was ist die stärkste Waffe? Es ist Liebe. Die Liebe Gottes knackt jedes Herz. Und wer trägt diese Waffe? Wer trägt diese Kraft in sich? Das bist du. Das sind wir Christen. Und ihr versteht ja, wenn jetzt Paulus sagt, ihr Lieben, wenn wir uns schämen, wenn wir nicht offen darüber reden, wer soll es denn machen? Und dann denkst du, krass, was ist das für eine Verantwortung? Dann denkst du, ja, das macht dann Billy Graham, macht das schon. Und Reinhard Bonnke, gut, der geht in Rente, dann macht das David Kolender, macht das jetzt. So. Aber ich sag mal, die machen das woanders. Ne? Ab und zu kommen die auch mal nach Hamburg, meinetwegen. Ja, dann haben wir ja auch noch ein paar Hipster-Churches, die machen das. Wisst ihr? Nein. Sondern da, wo du hinkommst, da wo du hinkommst, kommt vielleicht kein anderer Christ hin. Vielleicht hast du eine Krankheit, die zum Tod führt gerade in dir. Ich habe mit Leuten gesprochen, die haben Krebs und kamen in die Bestrahlung, unten in die Kammer. Ich weiß nicht, ob du das kennst, man musste nach unten gehen, in die Strahlungskammer. Und das ist das Tal des Todes. Und jetzt sitzen wir da als Christen und denken, warum lässt Gott das zu? Warum? Weil du hast die Kraft des Evangeliums in dir. Für diese Menschen, die niemand erreicht, aber du bist da. Du sitzt mit ihnen da. Und du kannst sagen, Gott liebt dich. Und wenn du dann auch sagst, er hat einen guten Plan für dein Leben, dann gibt's einen Aufschrei wahrscheinlich. Vielleicht sagst du den zweiten Teil erstmal nicht. Und dann öffnen wir unseren Mund und wir platzieren diese Botschaft. Und dann Gott handelt. Gott kann handeln dann. Gott handelt. Und wir können darauf vertrauen. Weißt du, du holst dir einen Kreuzbandriss. Das ist die Todesstrafe für einen Fußballer. So 9 Monate in der Reha. Du bist jetzt nicht der Profifußballer. Aber du kommst jetzt zum Physio und du musst 2-mal in der Woche über Wochen zum Physio und denkst, warum lässt du das zu? So. Ja, warum? Weil du an Orte kommst, die kein Pastor erreicht, die keine Gemeinde so erreicht. Und du darfst Zeuge sein. Und du darfst von der Kraft Gottes und von der Liebe Gottes reden. Du kommst ins Krankenhaus. Hoffentlich kriegen Einerzimmer, Fünferzimmer. Gibt's kaum noch. Mich hat's wieder erwischt. Und da noch voll belegt. Oh. Also wir fahren ja oder sitzen im Zug, hoffentlich setzt sich keiner neben mich. So ist das ja, denke ich auch. Aber warum? Warum bringt uns Gott in diese Dinge? Versteht ihr? Wir müssen die geistliche Dimension sehen als Christen. Okay? Und da wollen wir helfen. Und The Turning, jetzt komme ich auch zum Schluss, The Turning will helfen, einfach an der Stelle diese Dimension aufzumachen. Du kannst was bewegen im Reich Gottes. Da, wo du bist. Und diese Botschaft, ey, Gott liebt dich, ist eine Hammerbotschaft. Das ist so gut. Und du musst gar nichts machen. Du musst nichts dafür tun. Und dann kannst du auch die Leute weiterführen. Das bringen wir eben dann auch bei, dass man bis dahin geht, dass man sagt, können wir für sie beten? Ein Segensgebet, sagen wir. Und dann beten wir ganz einfach, Herr, segne Frau so und so, Herrn so und so mit langem Leben und Gesundheit. Das versteht jeder. Jeder will lange leben. Jeder will gesund bleiben. Und Leute bedanken sich. Oh, danke schön. Du erlebst Leute, die sagen, mir hat schon 10 Jahre niemand mehr gesagt, dass er mich lieb hat. Danke für diesen Satz. Oh, das höre ich jeden Tag auf meiner Kinder-CD, ne? Bei meinen Kindern. Aber es gibt Leute, die hungern danach. Und deswegen denk an deine Stadt. Denk auch nicht nur an deine 5 Straßen. Denk an eure Stadt. Denk an Hamburg. Und dann lass doch mal sehen, was Gott tut. Und ich sage dir eins, wenn du sowas mitmachst, im nächsten Hauskreis, wenn du in sowas gehst, kannst du was erzählen. Das sage ich dir. Das sage ich dir. Ich habe gestern mit einem Hamburger gesprochen, der sagte, mich hat ein Freund dazu eingeladen. Ich wusste gar nicht, was es ist. Und dann höre ich das. Und dann sind wir auf die Straße gegangen. Und er sagt, oh, 3-4 Leute wollten das nicht. Aber für 3 Leute haben wir gebetet. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich sage, wie lange bist du Christ? 20 Jahre? 80, 82-Jährige, unsere älteste Teilnehmende in Bremen war 85 Jahre auf der Straße und jemand bekehrt sich bei dieser alten Oma. Kommt wieder und sagt, Johannes, habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ich sage, wie lange bist du Christ? Über 40 Jahre. Ich sage, was ist falsch an unserem System? Ich sage, wunderbar, Gottes Segen, wir freuen uns. Aber in mir denke ich, krass, Versteht ihr? Und deswegen, wir haben die Kraft in uns drin. Und dann denkst du, aber ich bin schwach und ich bin schuldig und werde Sünde. Und ja, alles gut. Vergebung ist da. Es gibt hier auch der Jinka, der arbeitet hart daran. Veränderung ist möglich. Christus in uns hat so ein Buch geschrieben. Kann man bei mir hier erwerben. Aber ey, Christus lebt in uns. Du hast das Kraftpaket in dir. Okay? Und das ist stark. Und deswegen feiere ich The Turning. So. Und setze mich dafür ein und mache das ein bisschen mal daneben. Es ist nicht nur, es ist auch in meiner Arbeitszeit. Meine Fraktion in der Landeskirche, das ist für die off the cliff. Die denken, was, wieso? Gott liebt doch alle. Johannes, was stresst du dich denn so? Wir kommen alle da oben an und dann geht die Tür auf und dann, Gott ist ewig gnädig. Gott vergibt alles. Was stresst du dich so? Ich sage, das ist nicht meine Theologie. Wenn ich die Bibel lese, verstehe ich das anders. Ich glaube, dass man hier eine Entscheidung treffen muss. Und deswegen bin ich unterwegs. Wenn du das auch glaubst, komm mit dazu. Und das ist jetzt die Woche. Und die Woche ist heftig. Weil das haben wir so noch nie erlebt, dass wir in den verschiedensten Gemeinden, also wir müssen jeden Morgen gucken, wo wir hinfahren und wo wir lernen eine Menge Gemeinden kennen, was richtig cool ist. Aber ich hoffe, ihr kommt da auch hinterher. So, aber es ist wirklich eine ganz spannende Woche. Und dann wünschen wir uns, dass es weitergeht. Das ist nicht nur was zum Abhaken, und jetzt mache ich wirklich Schluss, es ist nicht nur etwas zum Abhaken, nach dem Motto, ach, jetzt haben wir Pro Christ, jetzt haben wir Jesus Haus und jetzt haben wir dieses und jetzt haben wir den Alpha-Kurs wieder und den Glaubenskurs und dann war es das, sondern es ist ein Lebensstil. Und das wollen wir üben. Wir trainieren das. Es ist nur Training diese Woche. Wir trainieren das. Das ist ein Lebensstil. So, und dann geht es weiter. Okay? Und das ist der Segen dieser kraftvollen Botschaft. Das Evangelium hat Kraft, Menschen zu retten. Was ist das für eine Hammernachricht? Soweit meine Gedanken. Ich würde gerne beten und das Team kann schon nach oben kommen für die Musik. Vielleicht können wir gleich in der Anbetungszeit, vielleicht kannst du einfach dem Herrn sagen, Herr, ich stelle mich zur Verfügung. Ich habe mega Schiss. Willkommen im Team. Aber ich will das versuchen. Und dann kannst du mit ihm das klar machen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns gerettet hast. Wir sind Nutznießer deines Sterbens am Kreuz und danke für die Kraft der Auferstehung, danke für den Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns erfüllst und dass du kommst und nicht nur uns gut tust, sondern uns Mut gibst, uns voranbringst. Und wir bitten dich, Herr, dass du auch die nächsten Tage zu Entscheidungstagen machst. Viele Menschen wissen noch gar nicht, dass sie angesprochen werden. Aber du kennst diese Menschen und du gehst ihnen nach und du bereitest sie vor. Und darauf vertrauen wir und das wissen wir. Und somit bitten wir dich um deinen Segen. Auch für Hamburg, auch für diesen Stadtteil, auch für diese Gemeinde, Herr. Veränderung ist möglich. Dafür danken wir dir. Danke, dass du in uns lebst. Amen.